Jesus, wir beten dich an und preisen dich. Du bist unser Herr, unser Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Und wir danken dir, dass du uns jetzt durch dein Wort ansprechen willst. Rüste kurz Schneck aus und uns öffne die Herzen. Danke, dass du da bist und rede du nun. Amen.
Liturgie in unserer Waldgemeinde geradezu ausführlich und ausufernd. Nun dann, ich habe dieses Psalmwort gewählt, unter dem diese Bibelarbeit heute Nachmittag stehen soll. Psalm 46 hat das drinnen. Im Vers 2 lesen wir, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Um die Liturgie noch zu erweitern, füge ich noch rasch das Gebet eines Kindes an, das ich auch gefunden habe. Lieber Gott, könntest du bitte 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. Danke. Mir ist bewusst, dass dieses Thema rund um Corona für manche so ein HNO-Thema ist, nicht nur medizinisch, es hängt manchen schon bei Hals, Nase und Ohren raus. Andere haben Fragen, was ist das, wie soll man das geistlich einordnen, gibt es Deutung und Bedeutung in dieser Frage und was kann man jetzt dazu sagen? Und mich haben dann, als diese Sache so richtig losgegangen ist, ein paar Anfragen erreicht, wo ich um eine geistliche Einschätzung dieser Lage gebeten wurde und ich habe hier ein paar knappe Gedanken, die ich gerne an euch weitergebe. Nun, was die Ursachen dieser Krise angeht, da schwanken die Einschätzungen gewaltig. Die einen sehen darin kriminelle Machenschaften übelster Sorte. Es gibt Verschwörungstheorien, die davon ausgehen, dass wir es mit dem Versuch einer globalen Machtergreifung zu tun haben, Stichwort neue Weltordnung und so weiter. Andere sehen darin einfach eine Pandemie, wie sie alle paar Jahre mal auftritt. Und da gibt es Auf- und Abwiegler mit ihren krass voneinander abweichenden Einschätzungen inklusive plus Tipps bei der bevorstehenden Finanzkrise aufgrund der Corona-Problematik rasch noch in Gold zu flüchten, aber das ist wieder was anderes. Ja, man muss ja vorsorgen angeblich. Andere wiederum sehen in Corona eine Strafe Gottes, ein direktes Gericht Gottes und natürlich verbunden damit einen dringlichen Ruf zur Umkehr. Ich schicke vorweg, es gibt hier keine politische Predigt. Soziale, wirtschaftliche, gesellschaftliche, auch psychologische Fragen im Zusammenhang mit dieser Geschichte lasse ich außen vor. Aber so erleben wir das gerade. Und auch wenn es sich schon wieder gelockert hat, aber es war eine nicht so kurze Phase, wo das gesellschaftliche Leben weitgehend stillgestanden ist. Und vieles, was man sonst zur Verfügung hatte, Gasthäuser, Biergärten, Kino, Konzerte, Theater, Disco, Fitnessclub, Grillparty, alles auf Null runtergefahren. Und ich denke, das hat auch keiner von uns jemals so erlebt, dass das Leben irgendwie stillsteht. Keiner von uns hat das so mitgekriegt. Und irgendwie scheint da etwas im Gange, da haben wir keine Kontrolle drüber und wir wissen auch nicht so richtig, wie lang dieser Ausnahmezustand andauert. Mir persönlich ist es in dieser Zeit übrigens sehr interessant ergangen, nur zwei Merkmale in diesen 2,5 Monaten, wo ich auch nicht reisen konnte und keine Dienste haben konnte, habe ich zum ersten Mal den Eindruck gehabt, ich bin jetzt tatsächlich im Ruhestand. Und das andere war, ich bin sonst kein typischer Biergartengeher, der das zweimal die Woche braucht. Aber als es verboten war, in Biergärten zu gehen, wollte ich nichts Sehnliches und Wildester als ein kühles Bier in einem Biergarten. So geht es einem damit. Frage also, was ist das? Diese ganze Geschichte, was können wir dazu sagen? Nun, ein erster Anlauf zu einer biblischen Deutung ist es Gericht und Strafe, wie manche sagen. Eine Strafe Gottes. Und da würde ich gleich einmal anmerken, wenn das so sein sollte, dann geht es reichlich unspezifisch zu und es ist ziemlich willkürlich. Täglich schon sterben seit langem tausende Kinder an Hunger und Mangelernährung. Ebenso viele Menschen in der dritten Welt werden durch tödliche Krankheiten aller Art dahingerafft. Und wenn das Gericht sein sollte, dann ist mir das ein bisschen rätselhaft, denn in diesem Gericht fallen vor allem die Schwachen, die Kranken, die Opfer zum Opfer, nicht die Täter. Wer oder was soll also gestraft werden? Natürlich haben wir in der Schrift immer wieder Berichte davon, dass Gott direkt Gericht verhängt, aktiv Gericht vollzogen hat. Und es gibt tatsächlich in der Schrift auch einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen, also dass Taten Folgen haben. Gott hat die Ägypter gestraft durch Plagen, Naturkatastrophen und Krankheiten, nachzulesen in 2. Mose 7 bis 11. Wir wissen auch um das Gericht am Nordreich Israel 721 und dann am Südreich 587 vor Christus, die Zerstörung Jerusalems und seines Tempels im Jahr 70. Das wurde von Jesus bereits in den Reden von seiner Wiederkunft ganz klar angesagt. Wobei das Ereignis selbst im Neuen Testament gar nicht berichtet wird. Es wird uns in der Schrift aber auch ganz klar gesagt, dass wir am Ende der Zeit solche Gerichte zu erwarten haben. Offenbarung 8 und 9, die Posaunengerichte und schließlich die Schalengerichte in Offenbarung 15 und 16. Alles, was dazwischen, in den Epochen dazwischen, bis zu diesem Ende hin, wie es in Offenbarung beschrieben ist, auf dieser Welt passiert, das würde ich einordnen und unter drei Schriftstellen stellen. Also was wir erleben an Nöten, an Katastrophen, Krankheit und Seuchen, Krieg und Kriegsgeschrei, das würde ich gerne von drei Schriftstellen her deuten. Alles andere erscheint mir persönlich theologisch doch etwas waghalsig bis fragwürdig. Römer 1, Vers 18 und die folgenden redet davon, dass Gott die Menschen dahingegeben hat. Dreimal taucht in diesem Abschnitt das Wort auf, in Vers 24, 26, 28. Der Mensch hat ein Leben ohne Gott gewählt und jetzt muss er ohne diesen Gott auskommen, ohne Steuerung, ohne göttliche Ordnung, ohne das Leben Gottes und ohne seine Kraft. Und dann beschreibt dieses Kapitel in Römer 1, Vers 18 Zusammenbrüche im ethisch-moralischen mit Auswirkungen auf das Leibliche inklusive. Aber dann geht es weiter in Römer 5, in den Versen 12 und folgenden. Da ist die Rede vom Eindringen des Todes in diese Schöpfung durch die Sünde Adams. Und da lesen wir, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und es herrscht der Tod von Adam an, bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welche ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Also, seit Adams Fall haben wir den Tod in der Welt wegen der Sünde. Der Tod, das Unheil, ist in jeden Bereich eingedrungen. Seither haben wir Störung, Krankheit, Defekte, Behinderung. Und dann sehen wir in der Folge, dass in Römer 8, Vers 18 uns beschrieben wird, wie eine ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Die Schöpfung seufzt, ächzt, stöhnt. Und die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Das Wort im Griechischen ist eigentlich ein Wort für Untergang und Verderben. Heißt also nichts anderes, als dass durch diese Schöpfung ein tiefer Bruch geht, ein schmerzhafter Riss. Und Paulus sagt eben, die Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet sehnsüchtig auf Erlösung. Denn als Adam als Krone der Schöpfung in Sünde fiel, da hat er auch das Reich, das ihm anvertraut und übergeben war, in seinen Fall mit hineingezogen und alles mit Tod infiziert. Das ist nach meiner Einschätzung die tiefere Ursache für alles, was wir an Krankheit, Leid, Seuchen, Epidemien erleben. Ein folgenschwerer Bruch, eine tiefgreifende Störung in dieser Schöpfung. Kein Bereich bleibt unberührt, weder unsere Biosphäre noch unser Leib. Allerdings, mitten da drin, sollten wir eines nicht übersehen. Durch Jesus geschieht schon etwas entscheidend Neues. Er lässt nämlich diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen, wie ich am Anfang angezeigt habe, also das falsche Tun, das Gericht als Strafe zur Folge hat, das lässt er nicht einfach gelten. Es gibt eine bemerkenswerte Stelle bei Lukas im Kapitel 13, die Verse 4 und 5. Angesichts eines Unglücks in Jerusalem kann Jesus sagen, meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Er macht also klar, dass sie selbst, die diese Fragen stellen, in keiner anderen Lage sind vor Gott, als die, die ums Leben gekommen sind. Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Aber Jesus löst diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen teilweise auf, indem er einfach sagt, dass diese 18 von diesem umstürzenden Turm erschlagen wurden, das kommt in diesem Leben, das kommt in dieser Welt vor. Und die Ursache für dieses Unglück ist nicht ihre Sünde, sonst müssten alle anderen auch längst erschlagen sein. Aber dann geht es bei Jesus natürlich sehr viel weiter. Er ist in eine unheilvolle Welt hereingekommen und will Menschen zurückführen ins Heil, in eine vertrauensvolle und liebende Beziehung zu Gott. Und wir wissen, wie das geschieht. Er selber nimmt alles Böse, alles Unheil, ja selbst den Tod auf sich. Der Weg zum Heil der Menschen kostet ihn das Leben. Die Strafe wird auf den Sohn gelegt. Der Vater leidet mit und der Sohn, der Sündlose, erleidet die Strafe, die Konsequenzen einer unheilvollen Welt, die der Mensch insgesamt verursacht hat. Strafe liegt auf ihm, sodass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann wiederum, dürfen nicht übersehen, als Christ, auch wenn ich das ewige Leben habe und eine schöne Zukunft in Gott und mit Gott vor mir, als Christ bin und bleibe ich Teil dieser gefallenen Schöpfung, so wie Römer 5 und Römer 8 das beschreibt. Krankheit kann mich genauso treffen, auch dieses Corona, wie es andere trifft. Krankheit gehört zu dieser Schöpfung, weil sie immer noch unter den Folgen des Falles leidet, ächzt und stöhnt. Das heißt, dieser strikte Tun-Ergehen-Zusammenhang ist zwar durchbrochen, aber die Folgen, die mit einer gefallenen Schöpfung zusammenhängen, können auch mich treffen. Ein zweiter Anlauf zu einer biblisch-theologischen Deutung: die Botschaft der Nöte. Diese Geschichte der Nöte und Bedrängnisse, die zu dieser gefallenen Welt gehören, das war und ist auch heute noch und wieder ein dringlicher Ruf zur Umwendung und zur Umkehr zu Gott. Nicht nur zu vermehrter Anstrengung, die Ärmel hochzukrempeln, unsere solidarische, schöpfungsgemäße Verantwortung zu übernehmen, es ist ein Ruf zur Umkehr. Und ich würde es fast spitz formulieren, wenn wir mit diesem Problem Corona fertig werden, dann hat es uns erst recht fertig gemacht. Denn dann werden wir uns wieder selbst auf die Schulter klopfen, weil wir es wieder mal geschafft haben. Und ein weiterer Ruf ist ungehört verhallt. Im Brief an die Hebräer, Kapitel 12, die Verse 26 bis 29, lesen wir was ganz Spannendes. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht: Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit nur das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Und darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Ist es das? Und ich denke, ja. Wir merken, alles wankt plötzlich. Schwankt der Boden unter den Füßen. Und es sind nicht wenige Stimmen, die sagen, das gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, so eine Krise. Zumindest ist es unsere Wahrnehmung. Und ich gebe zu, mir ist persönlich auch ein wenig mulmig. Was kommt? Wie schaut diese Welt nach Corona aus? Wie wird das weitergehen? Und ja, ich wünsche mir auch, dass wir es in den Griff kriegen. Und zugleich möchte ich da etwas genauer hinhören auf das, was in den Medien nicht zur Sprache kommt. Was von den Medien beharrlich verschwiegen und unterschlagen wird. Nämlich das, was im Hebräerbrief gesagt wird: Gott wird erschüttern. Und so gesehen ist Gott da mit drin in diesen Dingen und ist in diesen Dingen auch aktiv. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Gesundheitssysteme, Wirtschaftssysteme, Finanzsysteme, unser Rentensystem, das ganze politische System, unser Bildungssystem, was immer wir uns geschaffen haben, von dem wir meinten, dass es uns ein gutes Leben garantieren soll. All das wird erschüttert werden. Und alles aus einem einzigen Grund, dass die Menschen den Unterschied erkennen zwischen den geschaffenen, erschütterlichen Dingen und den unerschaffenen und unerschütterlichen Dingen. Das Ungeschaffene und Unerschütterliche, das ist Gott selber. Sein Thron, sein Reich, seine Liebe. Das wird niemals wanken. Darauf ist Verlass, darauf kann man bauen, das wird auch bleiben. Und wir sollen das lernen, indem wir erleben, das, worauf wir setzen. Geld, Sicherheit, Wohlstand, das alles ist nicht tragfähig, das sollen wir lernen. Es hat nicht wirklich Substanz, das sollen wir begreifen. Es bleibt nicht. Der Boden unter den Füßen wankt. Und jetzt käme alles darauf an, auf tragfähige Fundamente zu setzen. Also in unserem Sprachgebrauch so richtige Fundamentalisten zu sein. Wissen, was der Grund ist, der wirklich trägt, das Fundament, das niemals wankt, auf dem alles gebaut ist, Jesus, er selber, er hält alles, er, der nie weg oder zusammenbrechen wird. Das ist Fundamentalismus pur und ich kenne keine bessere Art. Ich bin begeisterter Fundamentalist. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der in Christus gelegt ist. Noch etwas kommt dazu. Diese Krise ist ja nicht die letzte. Sie ist nicht einmal die schwerste. Da kommt, wenn ich auf die Schrift höre, noch mehr und zum Teil Heftigeres. Und das sind dann nicht nur Ausgangssperren. Da werden wir als Christen womöglich ganz von der Bildfläche verschwinden. Und ich rede nicht von Entrückung, sondern eher von Untertauchen. Also was wir gerade durchmachen, ist kein Gericht, nicht unbedingt. Aber Warnung ist es allemal. Beben, Festgeglaubtes, das auf einmal wankt. Und interessanterweise weltweit, ist ja keine Ecke ausgenommen. Aber es hat einen Sinn. Darauf achten und schauen, den Sinn richten auf das, was nicht erschüttert werden kann, was besteht, wenn alles wankt, was bleibt, wenn alles vergeht und zergeht. Und dann merken wir die Gegenwart Gottes in diesen Dingen. Nein, Gott ist nicht nur da, um immer nur zu segnen, er ist auch da, um zu erschüttern. Und es soll zu einer Frage führen, und die ist ganz einfach. Was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es am Ende denn wirklich an? 80 Jahre Glück, schönes Leben? Oder eine Ewigkeit mit Gott? Was zählt wirklich im Leben? Was sollen wir wirklich erreichen? Oder umgedreht, was will denn Gott von einem Menschen? Was soll ein Mensch nach seiner Sicht erreichen? Und da haben wir natürlich ein Problem. Der Geist der Welt hat vielen, uns womöglich auch, den Sinn verblendet, den Sinn vernebelt und das Denken und Streben auf bloß Vordergründiges, rein Diesseitiges gerichtet. 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 13 lesen wir. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Epheser 6, 12 sagt auch, dass unser Kampf mit den bösen Geistern unter dem Himmel ist, der Geist, der die Luft beherrscht, das Klima, die Atmosphäre bestimmt, den Zeitgeist ausmacht. Es ist der Geist der Welt. Den haben wir nicht, sagt Paulus. Aber es ist der Geist der Welt, der Menschen einredet. Es käme nur darauf an, glücklich und zufrieden und im Wohlstand zu leben, ein schönes Haus zu haben, Reisen zu machen, Event und Party, tolles Auto haben, einen anspruchsvollen Kulturbetrieb genießen. Ihr wisst schon. Und ja, Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Das wäre die Botschaft menschlicher Weisheit. Ja, und wie gesagt, mit diesem Virus kommt diese lästige, verstörende Erinnerung an Begrenztheit, Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit dieses Daseins. Und der Geist der Welt hat so vielen den Sinn vernebelt, uns weisgemacht, dass dieses Leben alles sei. Aber die den Geist Gottes haben, sehen die Dinge anders. Wir hoffen auf Größeres als diese Welt allein. Nein, wir verachten die Welt nicht. Wir sind aber auch nicht verfallen. Die Krise bietet die Chance, dass der Ewigkeitshorizont wieder aufreißt. Die Krise bietet die Chance, dass die Ewigkeitsperspektive wieder zur Sprache und in den Blick kommt. Und das sollten wir auch tun, uns darin nicht schämen. Gott wieder zur Sprache kommen. Die Medien tun es nicht. Nein, es geht da immer nur um eine Verbissenheit, sondergleichen das Problem in den Griff zu kriegen. Und man überhört die Botschaft, die uns durch diese Not ausgerichtet wird. Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens. Wir sollten wieder Mut fassen, darüber zu reden, was am Ende zählt, wer am Ende steht, womit und mit wem man es am Ende zu tun hat und an wem man am Ende nicht vorbeikommen kann, dem lebendigen Gott. Das muss wieder zur Sprache gebracht werden. Die Weisheit dieser Welt hat dazu nichts zu sagen. Wir schon. Gott in Christus, er ist das Ziel aller Dinge. Und an ihm wird nie ein Mensch vorbeikommen. Und ein Mensch läuft entweder in seine Arme oder in sein Verderben. Natürlich taucht in dem Zusammenhang auch immer wieder die Frage auf: Nöte und Leid, will Gott das? Braucht er die Not und die Schmerzen? Ja, er braucht sie nicht, aber er gebraucht sie sehr wohl. Und wenn es keinen anderen Weg gibt, einen Menschen zur Vernunft zu bringen und ihn von seinem Weg in die Verlorenheit wegzukriegen, wenn kein anderer Weg funktioniert, dann kann Gott auch den Schmerz verwenden. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Schmerzen sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken, so hat C.S. Lewis das auf den Punkt gebracht. Ja, es gibt eine Botschaft, die immer auch in, mit und unter Nöten und Schmerzen mitgeliefert wird. Der Schmerz ist ein Bote, den man nicht vorschnell wegschicken soll. Vor allem nicht, ehe er seine Botschaft ausgerichtet hat. Rainer Deichgräber in seinem kleinen Büchlein über wachsende Ringe hat da einen bemerkenswerten Abschnitt drinnen. Unser gewöhnliches Verständnis von Krankheit ist kindisch oder infantil. Krankheit ist ein Übel, das unbedingt beseitigt werden muss, und zwar möglichst schnell. Einem schwachen Kind mit seinen geringen Möglichkeiten mag diese Sicht gerecht werden. Einem gereiften Erwachsenen kann sie nicht genügen. Erschreckend ist auch, dass viele Ärzte angesichts von Krankheit nur die eine in dieser Ausschließlichkeit flache Sicht von Krankheit haben. Krankheit, das Leid, der Schmerz, das ist ein Störfaktor, den man möglichst schnell wegkriegen muss. Dass aber eine Krankheit auch einen Wert in sich trägt, dass sie die Voraussetzung wesentlicher Erfahrungen sein kann. Dass Krankheit paradoxerweise Anstoß und Hilfe zu einer inneren Heilung sein kann. Dass es darum unter Umständen auch gar nicht einmal gut ist, wenn eine Krankheit zu rasch vorübergeht, das ist den meisten Menschen fremd. Und vor allem den Schmerz, der doch ein Gottesbote ist, möchten sie möglichst rasch beseitigen. Schicken den Boten weg, ehe er ausgeredet hat und seine Botschaft losgeworden ist. Ich habe da diesen Blinddarmdurchbruch gehabt, ich werde nicht mehr weiter erwähnen, aber so, als ich wieder so ein bisschen im Kopf klarer geworden bin nach der Narkose, ist ein Wort immer wieder auch durch mein Denken im Hintergrund gelaufen. Ich bin jetzt gerade 70 geworden, 14. August, hat alles irgendwie zusammengepasst und das Wort war, schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Bring noch in Ordnung, was in Ordnung zu bringen ist. Schließ ab, was abzuschließen ist. Es ist so schnell, so plötzlich gekommen, ohne große Vorankündigung. Schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Die Botschaft der Nöte. Erschütterliches soll erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibt. Vergänglichkeit soll Vergangenheit werden, damit das Unvergängliche kommt. Und der Schmerz kann ein Bote sein, der eine Botschaft hat. Und wir sollten ihn nicht vorschnell von der Schwelle unseres Lebens wegschicken. Ein drittes. Wir. Was hat uns die Schrift noch zu sagen, mitten in den Nöten? Und ich lese noch einmal aus Psalm 46, die Verse 2 bis 6. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und darum fürchten wir uns nicht. Wenngleich die Welt unterging und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und vor seinem Ungestüm die Berge einfielen, Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen Gottes des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Gott ist unsere Zuversicht, sagt Vers 2. Zuversicht ist hier nicht positives Denken. Es geht hier nicht um zuversichtliche Gedanken im Sinn, das wird schon wieder. Das hebräische Wort Machake hat die Bedeutung Ort der Zuflucht. Also wenn hier steht, Gott ist unsere Zuversicht, ist einer gesagt, Gott ist der Ort unserer Zuflucht. Bei ihm findet man Obdach. In ihm hat man einen Schutzort. Ein Ort, wo man sicher ist und wo man bewahrt wird. Gott ist unsere Stärke. Otz Das ist die Kraft, um etwas zu bewältigen und durchzustehen. Und durch eine Notzeit in der Kraft Gottes da durchzukommen. Und er ist unsere Hilfe. Ezer, eigentlich ein Helfer, ein Beistand. Einer, der an meine Seite tritt und den Weg durch die Troubles mit mir geht. Der Begriff wird sogar in Militärsprache verwendet. Da ist die Rede dann von einer Hilfe, ein Entsatzheer. Da ist jemand schon völlig eingeschlossen, umgeben von Feinden und Nöten. Und dann kommt jemand, der im letzten Moment die tödliche Umklammerung, den Ring der Belagerer aufsprengt. Das ist Ezer, das ist Hilfe. Vom Hintergrund des Psalms sind das echte Notlagen und Situationen, wo man leicht den Kopf verlieren kann, wo man Übersicht und Perspektive verloren gehen kann, wo Verzagtheit sich breit macht. Manche Ausleger sagen, dass die Belagerung Jerusalems und das Sanherib im Jahr 701 den zeitgeschichtlichen Hintergrund abbildet. Gut denkbar, Jesaja 36, 37 hat das auch. Und dann wird gesagt und gezeigt, wie Gott diese Notlage gewendet hat. Das ist der Trost, den wir bekommen. Gott selbst ist da. Er ist selber mit uns mittendrin in der Geschichte. Nicht etwas wird besser, sondern er wendet die Lage. Und er ist der Trost des Herzens, selbst wenn sich nichts bessert und ändert. Doch oft genug hat er auch hier und jetzt geholfen und ihr habt alle eure ermutigenden Zeugnisse, wie, wo, wann, auf welche Weise Gott euch durchgeholfen hat und bewahrt hat, euch rausgehauen hat. Und oft genug erleben wir es auch, dass er in diesem Leben hilft und beisteht. Er ist mittendrin, er ist da, er ist dabei. Aber dann erleben wir es auch, dass in diesem Leben nicht noch einmal alles gut wird. Es schwankt immer, es oszilliert immer. Wir haben es nie im Griff. Wir kriegen keine Methode, keine Mechanik, wie wir Gott dazu bringen können, dass er es macht, wie es uns gut tut und gefällt. Unser lieber Freund Markus, unser Mann am Schloss für Medien, Bücher und PCs, ist am 29. März dieses Jahres am Sonntag in der Früh heimgegangen zu Christus. Das Beste, was ihm passieren konnte, oh ja, das wissen wir schon. Er ist bei Jesus. Aber es ist auch schlimm und es bleibt traurig für eine Familie, Frau mit drei Kindern, die zurückbleibt. Nein, aus menschlicher Sicht ist es nicht gut geworden. Aber dieser Psalm 46 und auch Psalm 91 weisen dann auch über diese Welt und diese Weltzeit hinaus. Auch da ein Ewigkeitshorizont, auch da eine letzte Geborgenheit, wenn es um letzte Dinge geht. Und genau in den letzten Dingen auch, wenn es ans Sterben geht, wenn die Nöte nicht aufgelöst werden, der Belagerungsring des Todes nicht gesprengt wird. Auch da und genau dann ist er unsere Zuversicht, unsere Zuflucht, auch wenn Welten wanken. Dann ist er unser Schutzort in allen großen und kleinen privaten und weltweiten Untergängen. Und wir kommen heim und er gibt uns die Kraft und die Stärke, auch auf dem letzten Weg, den letzten Metern. Er ist dann wirklich da. Er ist wirklich der, der uns festhält, fängt. Mit ihm fallen wir nicht ins Bodenlose. Er lässt uns nicht taumeln, vielleicht in dieser Zeit, aber nicht in Ewigkeit. Ja, und vielleicht reißen die anderen oder Sicherheitsnetze in dieser Welt in dieser Zeit. Ein Netz reißt nie, was er selber geknüpft hat und ausgespannt hat. Er versagt nicht. Er bleibt treu. Er ist Hilfe, er ist Zuversicht, er ist unsere Stärke. Wenn ich persönlich werden darf, nicht immer ganz einfach, sich daran festzuhalten. Schön gesprochen vom grünen Tisch her. Und trotzdem, ich möchte es bekennen, möchte es sagen, ich möchte es wagen, ich möchte es glauben. Mit ihm stürze ich nicht ab. Es war spannend, diese Zeit, als alles runtergefahren war, hat auch unsere Zentren getroffen. Häuser der Fackelträger, aber auch andere Werte. Und ich habe ein paar Artikel gelesen über Häuser, die am Rand der Existenz stehen, weil sie einfach keine Einkünfte haben. Überall der Betrieb runtergefahren. Keine Gäste, keine Bibelschüler. Und das ist nicht nur ein geistlicher Verlust, sondern eben auch eine existenzielle Bedrohung. Wir haben durch Hilfe erfahren. Bei anderen weiß ich es nicht so genau. Wir haben eine unglaubliche Solidarität erlebt. Bei uns sind viele Leute eingestiegen mit maßgeblichen Spenden und Gaben und gesagt, auch wenn das alles runtergefahren ist, die Arbeit darf nicht untergehen. Und es hat uns im Haus und im Team auch geholfen, dass unser Team in dieser Krise plötzlich wieder ganz dicht zusammengerückt ist. Und man viele Kleinigkeiten und Querelen und ach, es gibt es ja am Schloss Klaus auch. Also wenn ihr den Himmel auf Erden sucht, kommt nicht zu uns. Doch, ein bisschen ist schon, ist nicht so schlecht. Aber ganz vieles trat auf einmal zurück, weil man gewusst hat, jetzt geht es darum. Sind wir eins und werfen uns gemeinsam auf Gott? Legen wir gemeinsam die Hand an den Thron des Herrn und sagen, das ist jetzt deine Sache. Und wie gesagt, Gott hat uns durchgeholfen und hat noch einmal einen Geist, auch an Solidarität, an neue vertiefte Spiritualität geschenkt und hat uns auch mit den Leuten, die nicht am Schloss sind, sondern zu unserem weiten Freundeskreis, hat uns sehr eng noch einmal zusammengeführt. Ich komme schon langsam in die Schlussrunde, aber in diesem Zusammenhang allerdings habe ich schon eine Sorge. Es ist noch nicht von allen bemerkt worden, aber diese Corona-Problematik kann sich noch zu einer der ganz großen Herausforderungen für die Gemeinde Jesu entwickeln. Es kann Chance sein, allerdings auch Gefahr. Die Gefahr könnte sein, dass Gemeinden, die sich nicht mehr versammeln können oder nur unter strengen Auflagen und Beschränkungen, anfangen, sich aufzulösen. Wir neigen sowieso schon zu einem grenzenlosen Individualismus und der kann dann in eine gefährliche Fragmentierung umschlagen. Doch, klar, haben wir auch gemacht in unserer Waldgemeinde. Für eine gewisse Zeit helfen Online-Gebote sicher über die Runden. Aber die Gefahr besteht, dass man sich in dieser privaten Nische häuslich einrichtet, in der Illusion, dass man ja etwas tut für seine eigene geistliche Versorgung. Nur eine Internet-Community ist eben keine Gemeinde und kann echte Gemeinschaft nicht ersetzen. Im Gegenteil, in der privaten Nische sind wir erst recht freiwillig. Und beileibe nicht alles, was sich an Verkündigung im Netz findet, ist gut und vertrauenswürdig. Manches ist ausgesprochen toxisch. Und dann wird schnell klar, allein geht man ein. Und man geht womöglich nicht einmal jemanden ab. Die Chance, die Herausforderung, einerseits, wie gesagt, die Gefahr besteht, dass sich in dieser Sache eine gefährliche Lethargie oder beklemmende Lauheit offenbart. Oder die Chance wird, dass wir noch einmal hinfinden zu einer leidenschaftlichen Liebe zur Gemeinde. Und dass uns diese Gemeinde noch einmal wirklich am Herzen liegt. Auch wenn sie für gewisse Zeit eine etwas andere Gestalt annehmen könnte und wir vielleicht umdenken müssen und manche Bequemlichkeit aufgeben müssen. Aber dass man es nicht einfach schleifen lässt und alles so langsam wegbröckelt. Das könnte noch einmal die Herausforderung sein, dass man sich noch einmal anstecken lässt, dass das Feuer noch einmal zu brennen beginnt und sagt, diese Gemeinde, das brauche ich. Das ist der Leib, wo ich Glied dran bin. Ohne diesen Leib kann ich nicht existieren. anstatt es einfach so dahin läppern und verläppern zu lassen. Das wäre eine Chance. Und nicht vergessen, im ersten Jahrhundert nach Pfingsten, da haben die Christen weitgehend keine öffentlichen Versammlungsräume gehabt. Man traf sich öffentlich im Tempel, aber das war mehr Missionseinsatz. Vor allem traf man sich in den Häusern. Apostelgeschichte 2,46, 5,42, Apostelgeschichte 20, Vers 20, Apostelgeschichte 12, 12. Immer wieder das Haus, der Oikos. Das Haus, die Häuser, das war der Mittelpunkt der Gemeinde. Erst recht dort, wo man gar keinen Tempel hatte. Wir werden morgen da einsteigen, wenn wir Römer 16 zunächst uns anschauen. Da haben wir ein paar sehr kraftvolle Hinweise. Gemeinde, die sich nicht mehr im großen Raum versammeln darf, könnte zu einer Struktur von verbindlichen Hausgemeinschaften führen. Dass klar wird, Leute, wir haben 5 Hausgemeinschaften mit 10, 12 Leuten, und je nachdem, wie eure Gemeinde ist. Und da treffen wir uns mit Sicherheit am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst. Übers Internet natürlich. Wenn eine Tasse Kaffee am Tisch steht, dann wäre das überhaupt der Mega-Hammer. Aber wir treffen uns verbindlich. Wir lassen uns nicht aus den Augen, wir lassen uns nicht allein, wir lassen uns nicht hängen. Wir bleiben beieinander, denn wir gehören zusammen. Wir sind Glieder an einem Leib. Die Leiter dieser Hausgemeinschaft müssen nicht einmal selber predigen. Aber sie können sich mit den anderen Leitern treffen, um über Gemeindeangelegenheiten von Verkündigung und Seelsorge zu beraten. Das wäre ein sehr schönes, mobiles, bewegliches, flexibles, unbegrenzt wachstumsfähiges Konzept. Hausgemeinschaften. Eine Chance. Vielleicht, wie aus einer schwierigen Lage noch etwas sehr Gutes entstehen könnte. Wenn man einen gemeinsamen Gottesdienst will, kann man immer noch alle 4 Wochen die Stadthalle mieten. Aber dass uns diese Geschichte nicht auseinandertreibt und vereinzeln und vereinsamen und in der Einsamkeit verkommen lässt, das könnte eine gute Lektion lernen. Schließe mit Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So kennen wir diesen Vers. Ich möchte euch eine Übersetzung bringen, nachdem ich ja da nicht zurückgehe morgen im Unterricht, sonst komme ich überhaupt nicht weiter. Aber heute bringe ich es gerne unter. Eine Übersetzung, die mir sehr lieb und sehr wichtig geworden ist. In unserer vertrauten Übersetzung hat das Wort ja leicht fatalistischen Beiklang. Wenn man Gott liebt, muss einem alles zum Besten dienen. Ja. Allerdings, interessanterweise steht in Römer 8, Vers 28, für dienen nicht duleo, sondern synergeo. Das heißt, man kann dieses Wort, und das ist grammatikalisch und von den Vokabeln her koscher, man kann dieses Wort kraftvoll und durchaus korrekt übersetzen. Wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute zu bewirken, zu schaffen oder zustande zu bringen. Synergio bedeutet immer das Zusammenwirken von Personen. Wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute zu bewirken oder zu schaffen und zustande zu bringen. Das ist schon erstaunlich, dass Gott uns, seine Leute, die Jesus lieb hatten, mitten in allen Albtraum-Szenarien verwendet, dass er uns nutzt und braucht, um mit uns zusammenzuwirken, dass Gutes möglich wird, Gutes zustande gebracht wird. Mit uns zusammen arbeitet er in allen Dingen, dass doch noch etwas Gutes daraus entstehen kann. Doch, das ist sicher die Hilfe, die wir geben können, dass unsere Herzen berührt, dass wir weinen mit denen, die in Trauer und Tragik sind, dass unsere Taschen berührt, dass wir gerne geben, helfen und lindern, wo Schmerz und Sorge einfach auch mit Geld beizukommen ist. Und er will unsere Lippen berühren, dass wir den Mund aufmachen und darauf hinweisen, was diese Not zu bedeuten hat. Und dass wir sagen, Leute, verlasst euch nicht auf das, was erschütterlich ist, sondern verlasst euch nur auf das Unerschütterliche. Baut auf keinem anderen Grund eures Lebens als auf den Grund, der in Jesus gelegt ist. Alles das dürfte geschehen. Und wir dürfen dabei sein, denn Gott möchte mit uns zusammenwirken. Und dann sagt unser Text als krönender Höhepunkt dann, in allem wirkt Gott mit uns so zusammen, dass wir dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Das wär's. Das wär's, dass wir wissen, wir haben immer noch eine Berufung, wir haben weiterhin eine Aufgabe und Gott wirkt mit uns zusammen in diesen schwierigen Zeiten und weist durch uns Menschen den Weg zu ihm hin. Und selbst wenn es schwierig werden sollte und wir fallen, er ist immer da, hält, trägt, zieht uns an sich. Es gibt diese Arme des Vaters. Schwierigkeiten sind nicht das Letzte. Das Letzte ist immer dieser Vater, der uns erwartet, der uns ruft, hält und trägt. Mitten in allen Nöten, die uns betreffen, wirkt Gott mit uns zusammen, dass durch uns etwas entsteht, dass der Welt Christus noch einmal vor Augen steht. Und wenn es bedeuten könnte, dass Gemeinde wieder in der Nachbarschaft gelebt wird, und Leute anklopfen und fragen, was macht ihr denn da? Ja, wir singen ohne Mundschutz. Nein, wir sind zusammen, herzlich willkommen. Kaffee gibt es auch und gleich eine Predigt. Und dann gibt es Abendessen. Amen. Jesus Christus, ich möchte von Herzen danken, dass du in dieser Sache nicht allein ratlos oder überfordert bist, dass du nicht hilflos die Hände über den Kopf zusammenschlägst, sondern dass du weiterhin Pläne hast, Absichten hast, Ziele und wir auf diesen Zielen gebraucht werden, auf diese Ziele hin verwendet und gebraucht werden. Und alles, was nötig ist, an Kraft, an Liebe, Weisheit, Reife, Klarheit und Deutlichkeit, das schenkst du in überreichem Maß durch deine Gnade. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.